Die Radio Wissen 100. Der Podcast.
Retter rennen nicht. Den Satz werde ich nie vergessen. Eine Frau im Altersheim, wo ich gearbeitet habe, nach dem Zivildienst, hatte einen Anfall, so einen Krampfanfall. Die ganze Frau war plötzlich ein zuckendes und sabberndes Etwas. Gruselig. Ich war zufällig im Zimmer, hab das gesehen und bin losgerannt. Mein Herz war am Rasen, ich stand wirklich kurz vor der Panik. Hab dann einen Pfleger gefunden, gebrüllt. Hey, die Frau krampft, komm schnell, sieht übel aus. Und der blieb ganz ruhig. Für mich zu ruhig. Geht erstmal in den Schrank, sucht sich da irgendwas raus und schließt dann sogar noch die Tür vom Dienstzimmer ab. Und dann geht er los. Er geht, während ich vorrenne. Er geht und ich denke, was macht der da? Kapiert der nicht, dass das geht um Leben und Tod? Und ich brülle irgendwie, komm jetzt, beeil dich oder sowas. Und er sagt nur diesen einen Satz. Retter rennen nicht. Wir kommen bei der Frau an. Er schaut kurz, drückt der Frau irgend so ein Gel, ein Medikament in den Mund, gibt mir ganz ruhig Anweisungen und wir sorgen dafür, dass die Frau sich nicht verletzt, bis sie dann ziemlich schnell aufhört zu krampfen. Dann ruft er immer noch ganz ruhig und sachlich den Notarzt. Retter rennen nicht, erklärt er später. Er, der früher lange Rettungswagen gefahren ist, denn wer rennt, der gerät außer Atem, der beschleunigt seinen Herzschlag. Wer aber retten will, muss ruhig sein, muss die richtigen Entscheidungen im richtigen Moment treffen, die richtigen Sachen sagen. Wie Kevin Briggs, der 200 Menschen mit den richtigen Worten dazu gebracht hat, nicht von der Golden Gate Bridge zu springen. Wolfgang Schiller ist hier Redakteur der Sendung. Es geht heute um Retter, Wolfgang, und Kevin Briggs ist nicht der Einzige, den wir kennenlernen heute Abend.
Nein, wir erzählen auch die Geschichte von zwei Ärzten, einem Deutschen, einer Spanierin, einem Paar, das im Busch in Sierra Leone eine kleine Krankenstation betreibt. So klein ist sie gar nicht, 50 Betten, eine Ambulanz. Und die dort mit einfachsten Mitteln versuchen, den Menschen zu helfen, Leben zu retten, gelingt nicht immer. Und die jetzt feststellen, nachdem die Ebola-Epidemie abgeklungen ist, dass die Leute Angst haben vor Krankenhäusern, dass sie vielen auch deshalb nicht helfen können, weil die Leute gar nicht kommen. Und dann haben wir noch Insa Backe zur Feuerwehr nach Bonn geschickt, die dort zwar auch Brände löschen, aber die eben auch oft in Situationen geraten, in die keiner von uns geraten will, wenn die Bahn wieder mal einen Personenschaden meldet zum Beispiel.
Genau, und es geht genau darum auch in dieser Sendung. Wir lernen Retter kennen und vor allen Dingen aber auch, was das Retten von Menschen mit diesen Rettern macht, ne? Was die Erlebnisse mit ihnen machen.
Weil das ist gar nicht so einfach, damit klarzukommen mit diesen Bildern, bei denen viele von uns Tage und Nächte lang nicht schlafen könnten. Und die schaffen das irgendwie.
Die Retter vom Dienst heißt die 100 heute. Am Mikro Paulus Müller.
Die Radio Wissen.
Es gibt so Bauwerke, die kennt fast jeder. Den Eiffelturm, die Freiheitsstatue oder die Golden Gate Bridge. Das Wahrzeichen der Bay Area. Menschen aus aller Welt kommen hierher. Die meisten wollen Selfies, Fotos machen vom imposanten Bauwerk. So ein Kalifornien-Tourist, der fliegt nicht nach Hause ohne ein Bild von der Brücke. Aber nicht alle Menschen kommen, um die Brücke zu sehen, sie zu fotografieren. Immer wieder kommen Menschen, zum Teil von sehr weit her, um herunterzuspringen. Viele Menschen. Die Brücke misst 67 Meter am höchsten Punkt und trotzdem ist das Geländer gerade mal 1,20 Meter hoch. Da ist man schnell drüber geklettert. Der Chefingenieur Joseph Strauss hat die Reporter 1937 nach der Eröffnung der Brücke gefragt, wer würde wohl schon von der Golden Gate Bridge springen, als sie nach diesem kleinen Geländer gefragt haben. Noch im gleichen Jahr sprang der erste und bis heute sind nach Schätzungen 1600 Menschen gefolgt, sind in die Tiefe gestürzt in der Hoffnung, dass es schnell geht. Ist aber nicht so. Die meisten sind nicht sofort tot, sondern sind nach dem Aufprall qualvoll im Meer ertrunken. Hannah Ender hat auf der Brücke den Guardian of the Golden Gate Bridge getroffen, Kevin Briggs. Sein Job, die Menschen vom Springen abzuhalten.
So we'll see whether the bridge... Yeah. Well, we can see the bridge, but it was really foggy.
Nah, it's fine.
Ich sitze neben Kevin im Auto und fahre mit ihm über die bekannteste Hängebrücke der Welt, die Golden Gate Bridge. Rechts vom Fenster fliegt das rote Geländer der Brücke an mir vorbei und mein Magen zieht sich zusammen. Mehr als 1600 Menschen sind schon genau über dieses Geländer geklettert und haben sich in die Tiefe gestürzt. Fast an jedem der 120 Brückenhänger stand schon mal ein Mensch und hat sich fallen lassen. Im Schnitt springt alle 12 Tage jemand von der Golden Gate Bridge. Kevins Beruf ist es, genau das zu verhindern. 23 Jahre lang war Kevin Briggs Highway Patrol Officer an der Golden Gate Bridge. Sein Job? Menschen, die über das Geländer klettern, davon zu überzeugen, nicht zu springen. Dem Leben eine zweite Chance zu geben.
So what we're going to do is, I'm assuming you want to walk on the bridge?
Yeah. I would be very happy.
All right, here we are, huh?
Die Nachmittagssonne ist mittlerweile herausgekommen und hat den grauen Nebel in der Bucht von San Francisco verdrängt. Direkt vor uns ein Postkartenpanorama. Stolz ragt die große rote Hängebrücke mit ihren zwei riesigen Türmen in den blauen Himmel.
So if you want to go up there and do it across, we go, when we come back, we'll go up there.
Yeah. Do you have certain feelings when you
on the bridge?
On the bridge?
There's stories. Place, I have stories for places.
Oh, really? In every spot, you know, pretty much every...
A lot of different things, but, you know, some good, some bad.
Jeder Hänger der Brücke, jedes Stück Geländer ist für Kevin Briggs mit einer Erinnerung verbunden. Manche sind gut, manche schlecht. Kevin Briggs erinnert sich zum Beispiel noch genau an den 11. März 2005. Ein junger Mann hält sich am Brückenhänger Nummer 69 ganz in der Mitte der Brücke fest und starrt auf das Wasser unter ihm.
And I was about 100 feet away or so from him when I saw him.
Ich war etwa 30 Meter von ihm entfernt, als ich ihn gesehen habe. Er telefonierte gerade mit seinem Handy und als er mich sah, ist er direkt über das Geländer gesprungen und ich habe gedacht, das war's. Aber er ist auf einem Rohr gelandet und konnte sich noch festhalten. Ich rannte hin und sah, er war noch da.
Der junge Mann heißt auch Kevin. Kevin Berthia, ein junger Afroamerikaner. Er steht auf einem dünnen Rohr mit dem Rücken zum Abgrund, hält sich an den Stäben fest und lehnt seinen Kopf gegen das Geländer. Kevin Briggs geht auf der anderen Seite des Geländers in die Hocke und beginnt durch die Gitterstäbe hindurch mit dem 22-Jährigen zu reden.
So we spoke there for about 90 minutes.
Wir haben uns so etwa 90 Minuten unterhalten und während dieser 90 Minuten hat Kevin erzählt, was in seinem Leben so schiefgelaufen ist. Er hatte eine Depression, er hatte seinen Job verloren, er war adoptiert und seine leibliche Mutter wollte nichts von ihm wissen. Und er hatte das Gefühl, dass es besser wäre, wenn es mit ihm vorbei wäre.
Die meiste Zeit hört Officer Kevin Briggs einfach nur zu. Dann erinnert er den 22-Jährigen daran, dass es auf der anderen Seite der Gitterstäbe etwas gibt, für das es sich zu leben lohnt.
Ich habe herausgefunden, dass er eine kleine Tochter hat. Das habe ich benutzt, um ihn zu kriegen, um im Gespräch zu bleiben. Ich habe ihn gefragt, was meinst du? Was würde wohl deine Tochter über dich denken, jetzt, in der Situation hier? Und das hat gewirkt. Ich konnte sehen, dass ihn das aufgewühlt hat, dass ihn das bewegt hat.
Und das hat wirklich einen Chord mit ihm gemacht. Und ich konnte sehen, dass er sich darüber verletzt hat. So ich konnte sehen, dass das auf ihn arbeitet.
Also bin ich weiter darauf herumgeritten. Erzähl mir von deiner Tochter. Welche Farben mag sie besonders? Wie viele Kleider hat sie im Schrank? Gehst du mit ihr in die Kirche? Hältst du ihre Hand, wenn du mit ihr über die Straße gehst? Ich wollte, dass er sich an die schönen Dinge erinnert, damit er vergisst, in welcher Situation er sich gerade befindet.
Und get deep in his memory to get his mind off of where he's at right now, and that really helped.
Und das hat wirklich geholfen. Er hat sich an vieles erinnert und an dem Tag hat er beschlossen, dass das Leben lebenswert ist, dass er dem Leben eine zweite Chance geben will.
Nach 92 Minuten reicht der junge Kevin dem Polizisten seine Hand. Officer Briggs hieft ihn mit zwei Kollegen über das Brückengeländer. Schaulustige machen Fotos, ein Polizist hängt dem Geretteten eine Decke über Kopf und Schultern, ein Notarzt fährt ihn ins Krankenhaus. Kurz danach erhält Kevin Briggs einen Brief.
Dear Mr. Briggs,
lieber Herr Briggs, nichts wird die Dinge vom 11. März ungeschehen machen, aber Sie sind einer der Gründe, warum Kevin immer noch unter uns ist. Kevin hat um Hilfe geschrien und wir danken Gott dafür, dass Sie da waren. Von Herzen zutiefst ergeben, Narvella Berthia.
Narvella Berthia.
Der Brief ist von der Mutter des Geretteten. Heute ist Kevin Berthia 32, hat zwei weitere Kinder bekommen und lebt in Oakland. Kevin Briggs hat noch immer Kontakt zu ihm. Der Polizist hat ihn mal gefragt, was ihn damals dazu bewogen hat, zurück über das Geländer zu klettern. Kevin Bethia hat geantwortet, weil du mir zugehört hast.
My job is to establish some hope for that day. And then after that day, I'm hoping someone else can help them out. So that's my job.
Wenn Kevin Briggs redet, dann hat er eine tiefe, warme und beruhigende Stimme. Mit dieser Stimme hat er schon auf über 200 Menschen eingeredet und sie überzeugt, das Geländer nicht loszulassen und wieder auf die sichere Seite zurückzukommen. Warum weiß er, was in solchen Ausnahmesituationen zu tun ist? Vielleicht, weil ihm der Tod in seinem Leben immer wieder begegnet ist.
My grandfather on my father's side, my paternal grandfather, he lost his life to suicide when he was very young.
Mein Großvater väterlicherseits hat Selbstmord begangen und mein Vater war damals noch ein Kind. Mein Opa hat also meinen Vater, seinen Bruder und seine Mutter im Norden Kaliforniens sich selbst überlassen. Deswegen haben sie kurz darauf ihr Hab und Gut gepackt, sind in den Bus gestiegen und bei Verwandten in San Francisco untergekommen. Mein Vater hatte eine ziemlich harte Kindheit.
Kevin Briggs hat am eigenen Leib erfahren, was Selbstmord für die Hinterbliebenen bedeutet. Sein Vater leidet bis heute unter dem Verlust seines Vaters. Und Kevin Briggs weiß auch schon früh, was es heißt, dem Tod ganz nahe zu sein. Mit 18 geht er in die US Army, doch der einzige Kampf, den er dann kämpfen muss, findet in seinem eigenen Körper statt. Als er 20 Jahre alt ist, wird bei ihm Hodenkrebs diagnostiziert. Er bekommt eine Chemotherapie, verliert alle Haare, magert auf 50 Kilo ab und wird depressiv. Aber er besiegt den Krebs und weiß seitdem, wie wahnsinnig kostbar das Leben ist.
I think so. I mean, it's a life-changing event.
So ein Erlebnis verändert dein ganzes Leben. Wenn du aus dem Krankenhaus kommst, siehst du jedes noch so kleine Ding mit völlig neuen Augen. Die Blätter auf dem Boden. Und du kannst eine Stunde stehen und staunen. Du entwickelst eine völlig neue Lebenseinstellung.
It's a whole different mindset.
Nachdem Kevin die eigene Krankheit besiegt hat, hat er keine Kraft mehr, zur Armee zurückzukehren. Er kündigt und heuert Ende der 80er Jahre als Gefängniswärter im San Quentin State Prison an, dem ältesten Gefängnis Kaliforniens. Im Gefängnis beaufsichtigt Briggs allein bis zu 100 Insassen und lernt hinter den Gefängnismauern etwas, das er vorher bei der Army nicht gelernt hat. Reden.
Ich war dankbar für die Fähigkeiten, die ich da entwickelt habe. Du musst eine Beziehung zu den Leuten aufbauen. Wenn du dort arbeitest, brauchst du keine Waffe. Du musst kommunizieren können.
Trotzdem, die permanente Aggressivität im Gefängnis macht Kevin fertig. Wieder wirft er das Handtuch und fängt mit 27 Jahren bei der California Highway Patrol an, so eine Art Autobahnpolizei. Nichts ahnend, dass ihn dieser Job mehr belasten wird als alles, was er je zuvor gemacht hat. Sein neues Arbeitsrevier, die Golden Gate Bridge. Kevin mag seinen neuen Job. An der Brücke trifft man viele Menschen aus aller Welt. Dass auch viele Menschen aus aller Welt hierher kommen, um ihrem Leben ein Ende zu setzen, das sagt man dem jungen Officer nicht, als er 1990 seinen neuen Job antritt. Selbstmord ist ein Tabu.
Als ich anfing, an der Brücke zu arbeiten, hat man dort nicht über Selbstmord gesprochen. Und wir hatten überhaupt kein Training im Umgang damit. Es war schrecklich, plötzlich all diese Notrufe zu bekommen und mit diesen Menschen zu sprechen, wenn sie über das Geländer waren. Ich hatte keine Ahnung, was ich denen sagen sollte. Und ich hatte Angst, was Falsches zu sagen. Etwas, was sie erst dazu bringt, zu springen. Das war nicht gut.
Kevin Briggs bildet sich auf eigene Faust weiter, liest viele Bücher über Selbstmord und besucht Krisenmanagement-Workshops vom FBI. Er hat auch Polizisten trainiert, die heute seinen Job auf der Golden Gate Bridge machen. Wir treffen drei der jungen Polizisten zufällig in der Mitte der Brücke, wo sie mit ihren Fahrrädern patrouillieren.
Hello, nice meeting you.
The Golden Gate Bridge folks who patrol. Here they are.
Steve Bautista, 35 Jahre alt, und Matt Smith, 29, fast so alt wie Kevin, als er damals hier angefangen hat. Ich frage Matt, wann er das letzte Mal einen Selbstmörder hier gesehen hat.
Can you remember the last time you tried to prevent someone from committing suicide here on that bridge?
The last time I talked to somebody, it was yesterday.
Erst gestern hat Matt eine Frau trösten müssen, die sich das Leben nehmen wollte. Sie saß auf der Brücke und hat geweint. Ihr Mann hat sich scheiden lassen und da ist für sie eine Welt zusammengebrochen. Matt hat ihr gesagt, dass sich selbst töten die falsche Reaktion ist und dass sie noch so viele Möglichkeiten in ihrem Leben hat. Irgendwann hat die Frau Matts Hand genommen und ist mit ihm von der Brücke gegangen.
Get some help.
Is it hard for you to deal with that kind of things, suicide attempts at the Golden Gate Bridge?
It is hard.
Ist der Job hart? Matt nickt. Die beiden jungen Polizisten verabschieden sich und steigen wieder auf ihr Rad. Der Job ruft. Kevin klopft den beiden väterlich auf die jungen Schultern.
All right, guys. See you.
Bye. They're also so young, right?
Yeah. But they do a good job.
Yeah. So.
Neben einer Brücke in China ist die Golden Gate Bridge der Ort in der Welt, wo die meisten Suizide begangen werden. Warum kommen Menschen ausgerechnet hierher, um ihrem Leben ein Ende zu setzen?
Einer der letzten Menschen, mit denen ich zu tun hatte, der sich tatsächlich umgebracht hat, das war ein junger Mann namens Jason Garbo, 32 Jahre alt. Das war am 22. Juli 2013. Er kam extra aus New Jersey, quer durch die USA, den ganzen Weg hierher zur Brücke. Und ich habe ihn gefragt, Jason, warum hast du dir diese Brücke für deinen Suizid ausgesucht? Und seine Antwort war, weil es hier auf jeden Fall klappt.
It'll get the job done.
Die Leute sagen, wenn man sich zwischen den beiden Pfeilern bewegt, kommt man in eine andere Dimension. Und sie denken, dass dieser Fall aus 67 Metern, dich von all deinen Sorgen, deiner Trauer und deinem Problem befreit. Und viele glauben, dass das Wasser eine reinigende Kraft hat. Sie haben keine Ahnung, wie entsetzlich dieser Tod ist.
67 Meter hoch ist die Brücke am Hänger Nummer 69, ganz in der Mitte, dort, wo sich die meisten in die Tiefe stürzen.
When you fall that distance, you travel roughly 75 miles an hour, 4 to 5 seconds.
Wenn du aus dieser Höhe fällst, hast du eine Geschwindigkeit von 120 Kilometern pro Stunde, 4 bis 5 Sekunden, und dein Körper kracht auf die Wasseroberfläche. Je nachdem, wie du aufkommst, verletzt du dich. Die meisten landen auf dem Bauch, brechen sich alle Rippen, die Arme und die Beine. Viele sind nicht vom Aufprall gestorben, sondern weil sie sich so viele Knochen gebrochen haben. Sie strampeln im Wasser und dann ertrinken sie. Viele denken, das ist ein schneller Tod. Das ist es nicht. Das ist ein ziemlich grausamer.
They think it's a quick and easy death, and actually it's not. It's actually quite horrific.
Kevin zeigt mir ein Telefon an einem Brückenpfeiler, daneben ein blaues Schild mit einem Appell an Suizidgefährdete. Es gibt Hoffnung, rufe an. Die Folgen eines Sprunges von dieser Brücke sind tödlich und tragisch.
That's one of the emergency phones that you can push it for help. Whether somebody's over the rail, this is one of the phones that you can press for help.
Wenn jemand am Geländer steht und springen will, erreichen Passanten auf Knopfdruck die California Highway Patrol. Und auch die Selbstmörder können an den Telefonen um Hilfe bitten. Am anderen Ende der Leitung sitzt jemand, der zuhört. So wie Kevin früher. In 23 Jahren hat Kevin Briggs mehr als 200 Leuten das Leben gerettet, die kurz vor dem Sprung waren und sich in die Tiefe stürzen wollten. Nur bei 2 Menschen hat es nicht funktioniert. Diese 2 kann Kevin nicht vergessen. Der eine sitzt im Sommer 2007 auf der Balustrade am Nordturm der Golden Gate Bridge. Ein junger Mann in Jeans und Poloshirt, frisch rasiert. Kevin spricht fast 40 Minuten mit ihm.
Ich glaube, er war Ende 20 oder Anfang 30. Er hat mir zwischendurch 3 Mal die Hand geschüttelt. Beim 3. Mal hat er gesagt, ich danke Ihnen, dass Sie hier mit mir sind, aber da unten ist meine Großmutter. Seine Großmutter war vor einer Weile gestorben und er wollte zu ihr. Also schüttelte er meine Hand und sprang.
Unten fischt später die Küstenwache seine Leiche aus dem Wasser. Wenige Monate später bekommt Kevin Briggs einen Herzinfarkt. In seinem Kopf dreht sich seitdem eine Endlosschleife. Ich habe einen Fehler gemacht. Hätte ich doch, was wäre gewesen, wenn? Der Gesichtsausdruck des Mannes, kurz bevor er gesprungen ist, verfolgt Kevin bis heute.
Das hat mich hart getroffen. Na klar. Ich hatte eine Beziehung mit dem Mann aufgebaut und er war ein wirklich netter Kerl. Und es war einfach furchtbar.
Wie kommst du damit klar, dass... Oh Mann, du weinst ja.
Das passiert ab und zu. Mir fällt es manchmal nicht leicht, diese Geschichten zu erzählen. Manchmal denke ich dran, zu Hause oder auf der Bühne bei einem Vortrag, und dann muss ich eine Pause machen.
Weil Kevin eine große Sonnenbrille trägt, sehe ich seine Tränen nicht sofort. Bis heute kann er die beiden Menschen, die direkt vor seinen Augen in die Tiefe gesprungen sind, nicht vergessen.
Die vergisst du nicht. Nie. Die sind in meinem Kopf. Sie verfolgen mich und quälen mich. Aber ich versuche dann, an die zu denken, denen ich helfen konnte. Obwohl ich nicht sagen würde, dass ich jemanden gerettet habe. Ich war einfach nur da, in ihren dunkelsten Stunden, wie so eine Art Rettungsring. Aber gerettet haben sie sich selbst.
Sie springen aus Liebeskummer, Arbeitslosigkeit, unheilbaren Krankheiten, Depression, Trauer, Einsamkeit. Manche binden sich wasserfeste Abschiedsbriefe ans Bein. Und Kevin erzählt mir, dass die meisten Jumper, so der Terminus für die Selbstmörder an der Brücke, männlich sind. Die meisten sind in den 30ern und 40ern und in der Regel Männer. Frauen begehen weniger Selbstmord, weil sie viel mehr über ihre Probleme reden. Wir Männer hingegen, sagt Kevin, wir behalten unsere Gefühle meist für uns und dann explodieren wir.
Whereas women, they talk a lot.
Maybe something you can learn from us, huh?
Vielleicht was, was ihr noch von uns lernen könnt, sage ich laut und grinse Kevin an.
Yeah, okay. Yeah, I'll take that as a yes.
Es ist das erste Mal heute, dass wir beide laut lachen und es fühlt sich irgendwie befreiend an. Ende Juli 2013 patrouilliert Kevin Briggs ein letztes Mal über die Golden Gate Bridge. Er hängt seinen Job bei der California Highway Patrol an den Nagel.
I'm tired, I'll be honest with you.
Um ehrlich zu sein, ich bin einfach müde. Es ist wirklich ein sehr nervenaufreibender und erschöpfender Job. Ich bin damals 50 geworden und ich dachte, ich könnte besser als Berater arbeiten und meine Geschichten erzählen und den Leuten mit meiner Organisation helfen.
With my organization, so I decided to retire.
Kevin Briggs nennt sein Ein-Mann-Unternehmen Pivotal Points, Wendepunkte. Er will der Suizidgefahr nicht erst begegnen, wenn es schon fast zu spät ist, sondern schon bei den ersten Anzeichen. Auch an der Brücke, an der es bisher so einfach war zu springen, tut sich etwas. Vor einem Jahr stimmte die Brückenverwaltung einem Finanzierungsplan für ein riesiges Netz zu, das unter die Golden Gate Bridge gespannt werden soll. Nach über 70 Jahren und über 1600 Toten soll dieses Netz die Menschen, die von der Brücke springen wollen, im wahrsten Sinne des Wortes auffangen. Kevin Briggs selbst war erst skeptisch.
Ich mochte die Idee erst nicht, wegen der schönen Aussicht. Die Mehrheit der Leute kommt doch hierher, weil sie auf das Meer gucken wollen. Aber ein Mann, der hier seine Tochter verloren hat, der hat es auf den Punkt gebracht. Du hast einen schönen Blick oder du hast ein Menschenleben. Und das hat mich überzeugt. Ja, ich bin dafür.
Der Suicide Corp. Hannah Ender war mit Kevin Briggs auf der Golden Gate Bridge unterwegs.
D-Radio Wissen 100.
Gerade haben wir ja das Stück von Hannah Ender gehört hier in der 100 über den Polizisten, der 200 Menschen auf der Golden Gate Bridge vor dem Selbstmord bewahrt hat. Wolfgang Schiller ist immer noch bei mir im Studio, Redakteur der 100. Es gibt auch einen Dokumentarfilm zum Thema, ne?
Ich kannte dieses Thema schon, bevor Hannah mir diese Geschichte erzählt hat, von dem Dokumentarfilm. Ich habe den letztes Jahr auf einem Seminar gesehen. Ein umstrittener Film, er heißt The Bridge aus dem Jahr 2006. Der Regisseur Eric Steele hat den gedreht und Das war ein sehr umstrittener Film.
Wieso umstritten?
Ja, aus mehreren Gründen. Also zum einen hat die Crew erstmal unter falschem Vorwand gedreht. Die wollten nicht sagen, wir machen einen Film über Selbstmörder an der Golden Gate Bridge, sondern die haben der Parkverwaltung erzählt, sie würden einen Film über das Zusammenspiel von Natur und Monument drehen.
Da ist schon mal ein Ding, ja.
Und dann hat der Regisseur auch Interviews mit Angehörigen gedreht, ohne ihnen zu sagen, dass er Aufnahmen vom Sprung dieser Suizidopfer hat, was auch eine heikle Geschichte war. Er wollte während der Dreharbeiten nicht preisgeben, dass er einen Film dreht, um auch keine Nachahmungstäter anzulocken, die dann sich im Film verewigen wollten.
Genau, aber es gibt ja auch immer noch die Frage, wenn man so über Suizide spricht und wenn man einen Film über Selbstmord dreht, dass genau dieser Film dann ja auch so Auswirkungen haben kann. Ne?
Es gibt natürlich immer das Problem der Nachahmungstäter. Und die Golden Gate Bridge ist bekannt als ein Ort, an dem sich sehr viele Menschen das Leben nehmen, immer noch. Und ein Problem dort ist, dass es eben kaum Maßnahmen gab, bis vor kurzem, die Leute daran hindern. Dieses Brückengeländer ist 1,20 Meter hoch. Das ist wirklich sehr niedrig, haben wir gerade gehört. Und da mit diesem Film hat dann auch massiv die Diskussion begonnen, dass man da doch endlich mal was tun muss und dass der Denkmalschutz und die Aussicht einfach kein Argument sein können, da nicht wie an allen anderen Türmen und Hochhäusern, wo Öffentlichkeit zugelassen ist, dass da nicht einfach hohe Zäune und hohe Netze da sind, damit die Leute nicht einfach drüber springen
können. Also das ist auf jeden Fall ein Film gegen den Suizid. Wie viele Menschen sind denn in dem Jahr gesprungen, in dem da gedreht wurde?
Also in dem Jahr 2004, als der Film gedreht worden ist, sind 24 Menschen von der Brücke gesprungen. 6 Sprünge hat die Crew, sagt sie selber, angeblich verhindert, weil die natürlich immer sofort, als sie jemand gesehen haben mit ihren Teleobjektiven, dass da jemand sich verdächtig bewegt, sofort die Highway Patrol, also die Truppe von Kevin Briggs, verständigt hat. Und da sind eben angeblich 6 gerettet worden.
Du hast den Film ja gesehen, hast du gesagt, auf einem Seminar. Wie hast du ihn gesehen? Wie hat dir der Film gefallen?
Also ich fand ihn sehr beeindruckend. Ich fand ihn einen der beeindruckendsten Filme gegen den Suizid. Und eine Situation ist auch die, ein Interview mit einem Überlebenden, weil nicht jeder, der dort springt, stirbt tatsächlich, sondern jeder 50. überlebt offenbar diesen Sprung. Und das Beeindruckende ist, dass alle, die da überlebt haben oder fast alle sagen, dass sie noch in der Luft oder im Moment des Springens eigentlich diesen Sprung bereuen.
Die 100 zu rettern heute Abend. Gleich hören wir noch Menschen, die in den Busch in Sierra Leone eine Krankenstation aufgebaut haben und dort gearbeitet haben, deutsche Ärzte. Und wir begleiten die Feuerwehr bei ihren Einsätzen in der Nacht und am Tag.
D-Radio Wissen 100.
Sie ist Spanierin, er ist Deutscher. Und beide haben eine Entscheidung getroffen, haben entschieden, den sicheren, modernen Arbeitsplatz in Europa aufzugeben und nach Sierra Leone zu gehen. Vor einem Dreivierteljahr war das. Ihr Auftrag, ein Jahr als Entwicklungshelfer für die NGO German Doctors in einem kleinen Krankenhaus mitten im Busch zu arbeiten. Und wenn wir jetzt mal kurz nachdenken, Sierra Leone und Dreivierteljahr, dann klingelt es vielleicht. Das war die Hochzeit von Ebola. Die Krankheit, die dazu geführt hat, dass ganze Länder nicht mehr angeflogen worden sind, war im vollen Gange. Wir wissen, viele Menschen sind gestorben, darunter auch sehr viele Helfer. Warum gehen also Menschen dieses Risiko ein, setzen ihr Leben aufs Spiel, um andere zu retten? Oliver Rammer hat die Ärzte im tiefen Busch Sierra Leones besucht für die 100.
Manchmal geht es nur im Schritttempo voran. Der Jeep umkurvt, so gut es geht, auf der schmalen Piste. Schlaglöcher, so groß wie Badewannen. Manchmal sind sie mit Wasser gefüllt. Wir fahren auf einem roten Schotterweg. Rechts und links grünes Gras, so hoch wie Schilf. Dahinter riesige Blätterbäume und Palmen. Eine satte, eine paradiesische Landschaft, aber auch schwer zugänglich. Wir fahren von Bo, der Distrikthauptstadt mitten in Sierra Leone, in das Dorf Serabo. Für die 50 Kilometer brauchen wir 2 Stunden. Ein guter Schnitt. Wenn erst die Regenzeit einsetzt, braucht man mit diesem Vierradantrieb doppelt so lang, sagt der Fahrer neben mir. Hinten auf der Ladefläche ein paar Kartons. In einem finden sich ein paar Konserven, Nudeln, Eier, ein bisschen haltbarer Käse und Butter. Der Fahrer hat auch für Dorian und Theresa eingekauft. Ein Ärztepaar. Er aus Hamburg, sie aus Spanien. Sie arbeiten im Provinzkrankenhaus in Serabu und hatten heute keine Zeit für ihre Einkäufe. Als wir das Dorf Serabu erreichen, ist die Sonne bereits untergegangen. Es ist dunkel. Bäume und Hütten sind nur im milchigen Mondschein zu erahnen. Strom gibt es hier nicht im Busch, auch keine Laternen. An der Pforte des Krankenhauses brennt eine Gaslampe. Wegen der Ebola-Gefahr waschen wir uns die Hände und lassen die Temperatur messen. So wie überall in Sierra Leone. Der Fahrer bringt mich zu einem Haus am Rande des Krankenhausgeländes. Wir laden den Koffer aus, er fährt weg und ich stehe im Dunkeln irgendwo im afrikanischen Busch. Hier auf dem Krankenhausgelände leben und arbeiten Dorian und Theresa seit einem halben Jahr. Etwas später sitzen wir gemeinsam bei Kerzenlicht auf ihrer Veranda. Im Mondschein erahne ich um uns die Wiesen, dort das Krankenhaus und weiter unten wohl das schlafende Dorf. Mein erster Eindruck, obwohl ich nicht viel sehen kann, es ist alles sehr einfach hier.
Also es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, dass wir hier auf irgendetwas verzichten oder irgendein großes Opfer bringen. Überhaupt nicht. Wir bekommen hier unheimlich viel.
Dorian ist 31 Jahre alt, schlank, recht groß. Theresa, seine Freundin, klein und zierlich mit langen Haaren, 29 Jahre. Sie waren schon gemeinsam auf Auslandseinsätzen auf den Philippinen und Indonesien. Dort haben sie sich 2009 auch kennengelernt. Sie arbeiteten auch in Deutschland in einem Krankenhaus. Viel Erfahrung also.
Die Befriedigung, die wir haben in unserem Leben hier und mit unserer Arbeit, das ist etwas, was wir einfach nicht bekommen haben in Europa oder in Deutschland in unserer Arbeit, auch wenn es auch nie schlimm war dort und auch Spaß gemacht hat. Aber es ist etwas vollkommen anderes, ne? Weil hier macht man wirklich einen Unterschied.
Theresa liegt im Dunkeln auf einer Liege. Sie pflichtet ihrem Partner bei.
Ich meine, hier finde ich, dass Medizin hat richtig einen Sinn. Und das Sinn, was ich suche, ich finde es hier.
Beide bilden eine Einheit in ihren Ansichten. Das fällt mir sofort auf. Das muss man wohl auch unter diesen Bedingungen hier. Welche das sind, sehe ich am nächsten Morgen.
Wo bist du? Hey. What's happening?
Es ist 7 Uhr. Dorian und Theresa sind auf Morgenvisite. Sie tragen Hose und Polohemd. Um den Hals das Stethoskop.
What's happening? She's complaining of abdominal pain.
Das Kind, vielleicht 2-3 Jahre alt, hat offenbar furchtbare Magenschmerzen. Es windet sich in einem Kinderbett aus Stahlrohren. Es ist gerade eingeliefert worden. Theresa und Dorian stehen ein wenig ratlos vor dem Bett. Wer weiß, was dem Kind widerfahren ist. Über die Pfleger kommunizieren sie mit den Eltern. Sie sprechen nur die lokale Sprache. Dorian kann nur vermuten, was mit dem Kind los ist.
Oft kriegen die Kinder eben Native Herbs, so traditionelle Medizin. Dann kriegen die eben ein Kräutercocktail eingeflößt, der Schwerstvergiftungserscheinung hervorruft. Was genau machen, wissen wir nicht, weil wir nicht die Labormöglichkeiten haben.
Dorian und Theresa stehen in einem vollgestellten Zimmer. Die Vorhänge an den Fenstern verdunkeln den Raum. Oben an der Decke versucht ein Drehventilator ein wenig Kühlung zu erzeugen. Vergeblich, denn schon am frühen Morgen ist es heiß. Das Zimmer ist die Notaufnahme des Krankenhauses. Die drei Stahlbetten sind belegt, Angehörige stehen herum, dazwischen die beiden Ärzte und Pfleger. Dorian und Theresa haben einen sehr entspannten Umgang mit dem Personal, auch mit den Patienten und den Angehörigen. Über kleinere Verständnisprobleme wird gerne auch gelacht.
I just forgot the name of David and I called him Patrick.
Es ist schwülheiß, die Luft steht in dem Gebäude, obwohl alle Fenster geöffnet sind. Nicht nur mir läuft der Schweiß herunter. Alles ist sauber und gekehrt, es riecht nach Spülmittel. Trotzdem, dem Krankenhaus fehlt es an so vielem.
Es gibt schon Fälle, wo man eigentlich wegrennen möchte. Ich hatte so einen ganz tragischen Fall gehabt im Februar. Das war ein junges Mädchen auch, die hatte schweren Typhus abdominalis gehabt mit mehrfach gerissenem Dünndarm und musste operiert werden und konnte halt lange nichts essen und ist immer wieder gerissen, musste immer wieder operiert werden, ist halt abgemagert und halt verhungert vor unseren Augen und wir können halt keine intravenöse Ernährung machen. Und die haben wir versucht zu verlegen in ein Krankenhaus in Freetown, in dem es die Möglichkeit der intravenösen Ernährung gibt, aber die waren proppevoll und haben niemanden mehr aufgenommen. Und dann haben wir uns eigentlich entschieden, halt wieder die Nahrungsaufnahme zu starten, die aber quasi aus den ganzen Löchern in ihrem Darm halt alles sofort wieder rauskam. Und die ist halt über 2 Wochen ging das dann vor unseren Augen verhungert. Ne? Und da jeden Tag hinzugehen und mit den Eltern zu sprechen, das war schon heftig.
Dorian und Theresa sind die einzigen Ärzte im Umkreis von 50 Kilometern. In ganz Sierra Leone gibt es eh nur 100 Ärzte bei 6 Millionen Einwohnern. Und davon sind einige Ärzte, vor allem aber Pfleger, im letzten Jahr an der Ebola-Epidemie gestorben. Neben der Sauberkeit hier im Krankenhaus fällt mir noch etwas anderes auf. Nur etwa jedes zweite Bett scheint belegt. So wenige Kranke, obwohl das hier die einzige Einrichtung weit und breit ist?
Das Hauptproblem ist, dass die Leute nicht ins Krankenhaus kommen oder das Problem im Land. Und wenn ich denke, wenn eine Frau einen Kaiserschnitt braucht und nicht ins Krankenhaus kommt und keine das Kaiserschnitt machen kann, diese Frau stirbt. Und wo stirbt die? Und kommen die nicht?
Die kommen nicht wegen Ebola.
Die Leute haben immer gedacht, dass sie sich mit Ebola im Krankenhaus oder in dem Health Post sich infiziert werden oder konnten. Und das, klar, das wollen die nicht.
Obwohl Ebola in Sierra Leone nahezu überwunden ist, haben die Menschen hier noch immer Angst vor den Krankenhäusern. Etwa eine Fahrstunde von Serabu liegt das Dorf Kania. 20, 30 Lehmhütten mit Strohdach weit verteilt unter hohen Bäumen. Mitten hindurch führt eine rote Sandpiste. Ich könnte auch sagen, ein malerisches Fleckchen Afrika. Ich begleite Silvester, einen medizinischen Angestellten des Serabu-Krankenhauses. Er steht unter einem majestätischen Mangobaum. Im Schatten haben sich einige Dorfbewohner versammelt. Silvester, ein hochgewachsener Mann mit weißem T-Shirt und Jeans, unterhält sich mit den Menschen. Es geht um Ebola. Das Dorf Kania war in der Region am stärksten von Ebola betroffen. Jeder Zehnte ist hier an dem Fieber gestorben. Silvester ermahnt die Leute noch immer, Körperkontakt zu meiden, Hände zu waschen, Temperatur zu messen. Jetzt nur nicht nachlässig werden.
Sie haben uns nie gemocht. Als das alles anfing und wir die Aufklärungsarbeit starteten, war es so, dass die Leute in die Büsche gerannt sind, als sie einen Krankenwagen sahen. Wir mussten ihnen hinterherrennen, ins Dorf zurückbringen und mit ihnen reden, um sie zu informieren. Nicht nur über Ebola, sondern wir mussten ihnen auch sagen, dass sie in spezielle Einrichtungen gehen sollen, wenn sie Ebola haben. Oder in normale Krankenhäuser, wenn sie andere heilbare Krankheiten haben. Die Leute hatten Angst vor uns.
Jetzt hören die Bewohner Silvester aufmerksam zu, stützen ihren Kopf in die Hände. Einige wirken ernst, aber nicht angsterfüllt. Das hat auch damit zu tun, dass es im Dorf schon seit Monaten keine neuen Ebola-Fälle mehr gegeben hat. Trotzdem hören Silvester und seine Kollegen ab und zu die alten, absurden Vorwürfe.
Nein, wir wollen euch nicht zuhören. Ihr Mediziner habt Ebola über uns gebracht. Ihr macht doch nur Geld damit.
Silvester ist ratlos und schüttelt den Kopf. Woher diese Vorbehalte kommen, er weiß es nicht. Dabei hat er bei seiner Tätigkeit so oft sein Leben riskiert, auch beim Transport von Ebola-Kranken. Und in der Hochzeit von Ebola mied ihn seine Familie. So erging es auch seinem Kollegen Josef, der mit uns im Dorf ist.
Als die Situation im Land am heftigsten war, im August, September, Oktober, November, hat mich meine Familie ernsthaft aufgefordert, wegzubleiben, weil ich aktiv gegen Ebola gekämpft habe. Das war echt merkwürdig, aber egal. Uns ging es darum, Überzeugungsarbeit zu leisten in den Gemeinden. Das war alles verdammt schwer, aber wir hoffen, dass wir die Krankheit endgültig aus den Dörfern vertreiben können.
Das erzählen mir auch viele andere Helfer, dass sie die Schmach, von den Verwandten ausgegrenzt zu werden, nur dadurch verschmerzen können, dass sie erfolgreich Ebola bekämpfen. Das Heldensein schließt offenbar die eine oder andere seelische Wunde. Warum aber die Menschen wegen Ebola immer noch so viel Misstrauen gegenüber der Medizin und den Krankenhäusern haben? Niemand im Dorf weiß es genau zu sagen. Gerüchte bleiben und verschwinden nicht.
How are you doing?
Zurück im Krankenhaus. Dorian denkt ungern an die letzten Monate zurück. Immer diese Angst vor möglichen Ebola-Fällen. Im Serabu-Krankenhaus gab es insgesamt 8 positive Fälle, obwohl die Klinik dafür nicht eingerichtet war. Ebola-Infizierte wurden sofort in Spezialzentren verlegt. Angst und Panik sind geblieben.
Ich erinnere mich an einen Mann letzten Monat, der ist vor unserem Krankenhauseingang abgeladen worden. Alle haben sich aus dem Staub gemacht, der lag da auf dem Boden vom Tor, konnte selber nicht mehr antworten, war schwerst krank. Wir wussten nichts über ihn und in der Entscheidung, Situation, mussten wir uns dazu entscheiden, halt Ebola, komplett Schutzanzüge, komplett PPE anzuziehen, denen die Ambulanz zu verfrachten, zuzumachen und nach Bo zu fahren in das Holding Center, und dort angekommen war er tot. Und postmortem wurde er dann ein Test gemacht und der war negativ. Ne? Und schwer zu sagen, ob er eine Chance gehabt hätte, wenn wir sofort was gemacht hätten, aber sicherlich gewiss eine minimale. Ne?
Und jetzt, da Ebola nicht mehr so präsent ist, besteht die Gefahr, die heimtückische Krankheit zu vergessen. Sich nicht mehr richtig zu schützen, denn noch immer könnte der eine oder die andere Patientin das Virus einschleppen.
Man denkt nicht jeden Tag an Ebola. Es ist präsent, ich weiß, dass es Ebola gibt und ich weiß, dass es, wenn ich erweite, mich schützen muss. Und ich weiß, dass ich jede Patientin mit Handschuhe anfassen muss. Ich denke manchmal, ich würde gerne richtig die Kinder mit dem Haut richtig anfassen und richtig das fühlen. Aber gut, es ist so, die Situation.
So erleben Dorian und Theresa im Grunde jeden Tag einschneidende Erlebnisse. Egal mit oder ohne Ebola. Oft enden diese Erlebnisse mit dem Tod ihrer Patienten. Ein langer Tag geht zu Ende. In der Regel arbeiten die beiden von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, also 12 Stunden, mit einer kleinen Mittagspause. Die vielen Behandlungen und Gespräche haben die beiden müde gemacht. 50 Patienten hat das Krankenhaus stationär, von den vielen ambulanten Fällen ganz zu schweigen. Und dann immer diese schwüle Hitze. Wir sitzen wieder bei Kerzenlicht auf der Veranda. Dorian und Theresa bekommen kein Gehalt für ihre Arbeit. Das Essen in dem Karton, was da auf dem Auto gebracht wurde, müssen sie selber berappen. Sie wollen bald mal nach Spanien fliegen für ein paar Wochen Ferien. Bei Theresas Mutter gibt es dann leckere Paella, endlich keine Konserven mehr. Aber auch dieser Flug wird ihr Privatvergnügen. Sie bekommen also nichts, geben aber viel.
Ihr könnt ja oft gar nicht helfen, weil ihr gar nicht die Mittel habt. Wie verarbeitet man das?
Ja, es ist nicht einfach, aber wir können hier viel machen. Nicht alles, was wir wollten, aber viel. Wir retten hier viel Leben. Nur wenn man nur ein Leben retten kann, es lohnt sich, mach alles.
Natürlich gibt es Situationen, wo man am liebsten mit dem Kopf gegen die Wand rennen möchte, weil man einfach weiß, dass man mit einer halbwegs modernen technischen Ausstattung, wie man sie in jedem Kreiskrankenhaus in Europa hätte, viel, viel, viel mehr Menschen hier helfen könnte. Aber selbst mit dem, was wir haben, können wir eben sehr, sehr, sehr vielen Menschen hier helfen. Ne? Und alleine, dass wir hier sind und es tun, macht den Unterschied oft schon. Ne? Und das hat immer das Potenzial, einem für alles zu entschädigen. Ne? Wenn man 10 Situationen hatte, an denen man verzweifelt, wenn man eine danach hat, wo man weiß, wirklich in dieser Situation hat meine Anwesenheit oder unsere Anwesenheit hier einen Unterschied gemacht, dann entschädige ich das dafür. Und das ist das, was man auch mit am Abend mit nach Hause nehmen muss. Und das schaffen wir Gott sei Dank.
Wir sitzen lange zusammen. Es ist noch immer heiß, der Schweiß läuft. Ich spüre, dass die beiden großen Redebedarf haben. Sie erzählen gerne und viel und ergänzen sich dabei. Und mir wird auch klar, sie haben niemanden sonst, der ihnen zuhört. Freunde werden sie hier nicht besuchen, zu entlegen sind Sierra Bu und Sierra Leone. Und dann noch Ebola. Dorian und Theresa haben sich auf ein aufzehrendes Abenteuer eingelassen. Noch ein halbes Jahr wird es dauern. Aber sie haben zu Recht ein gutes Gefühl dabei, denn ihre Arbeit hier im Busch macht wirklich Sinn, auch wenn sie nicht allen helfen können.
Oliver Rammer war bei Ärzten im Busch von Sierra Leone. Die 100 hier. Retter ist unser Thema.
Die Radio Wissen. 100.
Ich hoffe mal, dass ihr den Menschen, die wir gleich kennenlernen werden, nie begegnet. Versteht mich nicht falsch. Das sind, glaube ich, alles sehr nette Menschen, so privat und auch im Einsatz. Wenn es mal dazu kommen sollte, sie sind genau die Richtigen. Aber ich hoffe einfach, dass ihr nie in eine Situation kommt, in der ihr auf sie angewiesen seid. Denn sie kommen, wenn nichts mehr anderes hilft. Wenn es brennt, wenn Menschen in einem Auto eingeklemmt sind, wenn jemand seit Tagen seine Wohnungstür nicht öffnet. Echte Retter, Berufsfeuerwehrleute. Insa Backe durfte eine ganze Weile dabei sein, wenn sie arbeiten, hat mit ihnen im Pausenraum quatschen können über das, was sie erleben, und war mit ihnen auf Einsätzen.
Achtung, Achtung, Einsatz für die Feuerwache 1, den B-Dienst, die Löcher heißt der erste Witz hoch.
Jetzt muss es sehr schnell gehen. Alles stehen und liegen lassen, Rutschstange runter, rein in die Schutzklamotten und ab ins Einsatzfahrzeug. Ich setze mich neben Tobias.
Wo fahren wir jetzt hin? Was ist passiert?
Da ist eine Person hinter einer Tür, kann diese nicht öffnen. Genaueres wissen wir auch noch nicht. Schauen wir uns vor Ort jetzt an. Kann sein, dass wir gleich deine Tür öffnen müssen mit unseren Werkzeugen.
Wir wissen ja nicht, ist die Person verletzt? Ist vielleicht irgendwas Schlimmes passiert? Hast du jetzt Angst?
Nö, Angst eigentlich sowieso nie bei Einsätzen. Das wäre, glaube ich, fehl am Platz. Bei manchen Einsätzen ist man nervös, die so ein bisschen aus der Reihe fallen. Aber das ist so ein Einsatz, der eigentlich Routine ist. Also diese Einsatzmeldung, da ist schon sehr viel Routine drin auch, ja.
Ich bin Tobias. Ich bin 23 Jahre alt und seit einem Jahr bin ich Brandmeister bei der Berufsfeuerwehr Bonn.
Ist das dein Traumberuf?
Zu 100%.
Tobias ist der Jüngste in dieser Wachabteilung und er hat ein echt unerschütterlich sonniges Gemüt. Er ist immer fröhlich, immer freundlich. Auch jetzt. Konzentriert, aber entspannt.
Ja, Fenster. Ja, verstanden.
Wir erreichen den Einsatzort.
Und hier raus, also. Ja.
Vor einem Mehrfamilienhaus stehen schon Polizisten und warten auf uns. Auch einige Passanten gucken zu, was passiert. Ich bin total aufgeregt, als wir in das mehrstöckige Gebäude laufen und dann die Treppe hoch. Adrenalin bis zum Anschlag. Wahrscheinlich vor allem, weil ich Schiss habe, dass da gleich wirklich jemand liegt und die Geschichte nicht gut ausgeht. Die Polizisten und wir laufen in einer Schlange an den Bewohnern des Hauses vorbei. Dann sind Markus und Tobias an der verschlossenen Wohnungstür angekommen. Keine Reaktion. Die Tür wird mit Werkzeug geöffnet.
Guten Tag, hallo.
Eine sehr blasse Oma kauert vornübergebeugt auf ihrem Bett.
Der Frau geht's gut, die hat das Klingeln nicht gehört. Der Rettungsdienst betreut die Frau jetzt noch kurz und für uns ist der Einsatz hier beendet. Wir haben diesmal das Blech eingesetzt, um die Türe zu öffnen, weil die nicht abgeschlossen war, brauchten wir den Zylinder nicht zu ziehen. Und wir packen jetzt wieder ein und fahren wieder zurück zur Wache. Das war's für uns.
Hallo! Hast du
das
nicht gehört?
Nee, gehört hat sie uns wohl nicht.
Andi, gibst du Rückmeldung? Die Türe wurde mittels des Bleches gewaltfrei geöffnet.
Ich stehe in diesem Moment noch immer unter Adrenalinbeschuss, obwohl ja eigentlich gar nichts passiert ist. Und ich muss konstatieren, all meine Vorbereitung, all mein Training war in dieser akuten Situation nicht mehr abzurufen, gar nicht mehr vorhanden. Das hätte ich nicht erwartet.
Ist alles gut gegangen. Ich hatte schon gedacht, die Oma ist tot. Ich habe echt Angst gehabt. Ich habe da richtig Herzklopfen gehabt jetzt. Du nicht?
Nö. Also,
stell mal vor, die wäre tot gewesen.
In den meisten Fällen sind sie nicht tot. Also das kommt eher selten vor. Das wird nicht gehört, weil die im Bett liegen, Hörgerät aushaben oder auch einfach keine Lust haben, die Tür zu öffnen.
Ich bin so froh, dass die guter Dinge ist, die Oma. So, jetzt geht's wieder zurück.
Hast du toll gerutscht, Freund.
Damit ich überhaupt Einsätze begleiten durfte, war ich viele Wochen lang immer wieder auf der Wache und habe Trainings absolviert. Ich bin im Mehrzweckboot über den Rhein gerast.
Das ist wahnsinnig schnell, das Boot, oder?
Ja, man muss natürlich auch überlegen, dass wir einen großen Streckenabschnitt abdecken. Und das sind schon ein paar Kilometer. Und gerade wenn jemand irgendwo ins Wasser gefallen ist, vergeht ja auch noch die Zeit, die wir brauchen, bis wir zum Boot kommen. Und wenn wir dann auch noch Zeit auf dem Wasser verlieren, muss das Boot natürlich auch schnell und wendig sein.
Ich war auf der Drehleiter.
Als erstes, weil wir jetzt auf dem Boden stehen, müssen wir erstmal die Leiter aufrichten. So.
Das ist schon ein schönes Gefühl irgendwie.
Ja, es wird noch besser. Jetzt gleich sind wir auf ungefähr 30 Meter.
Puh.
Schon ein bisschen, was der Wind geht.
Und ich gucke über die Stadt Bonn hinweg.
Ich habe die Atemschutzübungsstrecke kennengelernt.
Jetzt gehen wir in den Keller. Eine Treppe runter. Kachelten Raum.
Jetzt gehen wir in den Tunnel von unserer Atemschutzübungsstrecke. Der ist abgedunkelt. Manchmal wird er noch ein bisschen aufgeheizt durch eine Heizung.
Damit ihr euch so fühlt, als würde es brennen.
Ja, ungefähr, so ein bisschen.
Und im Stangenrutschen bin ich mittlerweile echt schnell.
Festhalten. Am besten gehst du so mit dem Bein dran. Ja?
Ja.
Und mit dem Arm. Und dann kannst du praktisch selber bestimmen, wie schnell du rutschst.
Ja, und dann rutschst du eigentlich in deinem Tempo so schnell, wie du willst, runter.
So, jetzt rutsche ich hier die Stange runter. Harald, wie sieht's aus?
Sehr gut.
Hallöchen.
Ja, siehst du, geht da.
Das darf denn im Einsatz ein bisschen schneller gehen?
Ja, ja, im Einsatz ein bisschen schneller. Okay. Tada!
Und mehrere 24-Stunden-Schichten habe ich auch mitgemacht. Die fangen früh an.
Einen wunderschönen guten Morgen. 7 Uhr, Wachwechsel, Feuer, Probealarm.
Ich frage mich, wie kriegen die Jungs der Wachabteilung das hin, bei diesem Job immer so munter und motiviert zu bleiben? Und das schon morgens um 7?
Guten Morgen, liebe Kollegen.
Sie alle haben mir von ihrer Begeisterung für den Beruf erzählt. Davon, dass man durchaus auch Berufung dazu sagen könnte. Und das bei einem Job, der sie oft auch mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißt und schon wenige Minuten später mit Verkehrstoten konfrontiert. Mit Bränden, bei denen es auf jede Sekunde ankommt. Oder auch mit sinnlosem Vandalismus, bei dem Müllcontainer in Flammen aufgehen und man dafür beim Alarm um 3.20 Uhr in der Nacht von 0 auf 100 mit Adrenalin vollgepumpt wird. Manche dieser Einsätze sind schwer zu ertragen. Darüber habe ich mit den Jungs gesprochen, zum Beispiel auch mit Tobias, Micha, Markus und Florian. Alle vier sind routinierte Feuerwehrmänner, zwischen Anfang 20 und Mitte 40.
Wenn man morgens nach dem Dienst nach Hause kommt und auf dem Frühstückstisch darüber erzählt, so was hast du gestern gemacht und was hast du gemacht und kommt dann irgendwie auf Einsätze zu sprechen, dann muss man manchmal selbst die Notbremse ziehen, wenn der Gegenüber plötzlich kreideweiß wird und man denkt, oh, jetzt hast du schon viel zu viel erzählt, obwohl man eigentlich noch gar nichts erzählt hat.
Florian, schlank, kurze blonde Haare, große blaue Augen. Er ist einerseits noch sehr jung, wirkt aber andererseits schon unheimlich abgeklärt und souverän.
Selbst wenn der Partner selbst irgendwo in dem gleichen Metier arbeitet, ist es vielleicht doch bei der Feuerwehr manchmal eine Spur härter, was man erlebt und was man sieht. Vielleicht gerade mit dem Schwerpunkt Rettungsdienst.
Der Rettungsdienst gehört auch zum Tätigkeitsfeld der Berufsfeuerwehrleute. Tobias hat gerade besonders viel damit zu tun, denn in diesen Wochen hat er jede Menge Schichten auf dem Rettungswagen.
Der Rettungsdienst hat so die meisten Einsätze und dementsprechend auch eine höhere Anzahl von Situationen, die belastend sein können, was nicht unbedingt immer eine schwere Verletzung ist, sondern unter Umständen auch halt, ja, wie ist die Situation da vor Ort? Ist es einfach, dass man mitbekommt, dass die Angehörigen dann verzweifelt sind, weil es der Oma, der Mutter, dem Vater schlecht geht oder dass man vielleicht dann von betrunkenen Patienten oder so angepöbelt wird oder vielleicht sogar bedroht wird, was alles schon passiert ist. Das ist genauso belastend, wie wenn man schwere Verletzungen sieht.
Und diese Bilder, die Geräusche und das Ganze drumherum, das muss man erstmal verpacken können. Tobias zum Beispiel. Er hatte vor kurzem einen Einsatz, bei dem zwei Babys gestorben sind.
Einfach reden, reden, reden. Also das können Kollegen sein in dem Moment, um auf diesen Einsatz zurückzukommen. Da haben wir uns dann direkt danach mit allen beteiligten Kollegen versammelt und mal drüber gesprochen. Einfach so, wie geht's uns jetzt? Wie fanden wir das? Auch, ich sag mal, ganz professionell mal reflektiert, wie haben wir uns verhalten? Haben wir alles richtig gemacht? Haben wir die Maßnahmen richtig durchgeführt? Oder man spricht mit Freunden drüber, mit seiner Partnerin, mit den Eltern, mit irgendwie Geschwistern. So, das kann man gar nicht genau festmachen, mit wem man dann spricht, sondern da, wo ich das Gefühl habe, mit dem kann ich gerade drüber sprechen, das würde mir helfen, mit dem spreche ich dann auch darüber.
Und etwas anderes hilft auch.
Man entwickelt so einen gewissen Humor, der ist schon abgrundtief schwarz, der uns aber auch teilweise hilft, über solche Situationen hinwegzukommen.
Michael, ausgeglichen, immer hilfsbereit. Er ist schon viele Jahre lang dabei.
Da werden auch mal Witze gerissen, wo man eigentlich denkt, so, wenn man das jetzt einem anderen erzählt, der fällt da aus den Schuhen raus. Das ist auch so eine Art von Verarbeiten, ja, wo wir dann halt versuchen, die Situation, die wir gerade erlebt haben, man sollte jetzt nicht sagen, ins Lächerliche zu ziehen, aber es ist halt einfach auch so eine Art und Weise für uns, halt diesen Einsatz auch zu verarbeiten. Dann lachen alle und schon geht's auch wieder besser. Ist halt eine eigene Art von Humor, aber relativ schwarz, abgrundtief schwarz. Bitter.
Bitter schwarz.
Ja, könnte man so sagen.
Das habt ihr einen Fall, der euch in Erinnerung ist, wo irgendwie sowas war?
In meinem Fall war es die Situation, ein junger Mann und eine junge Frau haben eine illegale Fahrstunde abgehalten, sind dann auf dem obersten Parkdeck, haben da eine Runde gedreht und sind dann durch die Betonbrüstung gefahren und sind dann 12 Meter tiefer unten aufgekracht auf der Straße. Und der junge Mann ist bei dem Einsatz verstorben und das junge Mädel konnte dann gerettet werden.
Am Einsatzort hilft der bitterschwarze Humor und natürlich die Konzentration auf die Arbeit, die zu tun ist. Und was ist dann? Danach?
Dann kommst du auf die Wache, dann herrscht da auch erstmal eine Zeit lang Ruhe und dann kommt das Thema dann auf den Tisch. Und dann kommen dann auch, wie gesagt, die älteren Kollegen und sagen dann auch, ja gut, ich habe Kinder in dem Alter und ich möchte mir jetzt auch nicht vorstellen, wenn denen sowas passieren würde. Ne? Und das sind meistens dann aber die Kollegen, die eigentlich für alles einen Spruch haben. Ja, und dann siehst du die zum ersten Mal von der anderen Seite und dann musst du natürlich auch schlucken. Ne? Also das sind schon manchmal Eindrücke, wo man sagen kann, die nötigen einen schon viel Respekt ab. Es ist auch die Wucht der Bilder von den Einsätzen, die da auf einen da runterkommen. Und dann, trotz den ganzen Materialien, die du hast, trotz der Fachkenntnisse, die du hast, kommst du auch mal ins Grübeln. Aber ich denke mal, das bleibt nicht aus. Dafür hast du andere Einsätze, wo du sagst, super, alles geklappt. Kann der nächste Einsatz kommen. Aber so ist es halt bei der Feuerwehr. Ne? Mal funktioniert's, mal funktioniert's nicht.
Manchmal entwickeln sich Situationen doch in eine andere Richtung, als man sich das vorstellt.
Markus, ein großer, sanfter, empathischer Kerl, der immer darauf geachtet hat, wie es mir während der Schichtzeiten geht und dass ich nicht unter die Räder komme.
Ich hatte da zum Beispiel mal einen Fall, da war ich gerade bei der Feuerwehr, war in meinem Brandmeisterpraktikum damals und es ging um eine Türöffnung. Es war schon bekannt, dass da eine Frau hinter wohnt, der Ehemann kommt nicht mehr in die Türe rein und es lag eine psychische Grunderkrankung vor. Und ich war dann halt neu und sollte die Tür aufmachen, hat auch alles wunderbar geklappt. Die Frau, die hatte sich dann groteskerweise am Bett erhangen, an einem Kinderbett. Und für uns war eigentlich der Einsatz beendet. Und das Problem war, dass auf einmal ein Grundschulkind mit in der Einsatzstelle stand und an meinem Hosenbein hing und fragte, was ist denn mit meiner Mama? Und das war für mich eine Situation. Eigentlich war für mich der Einsatz schon zu dem Zeitpunkt abgeschlossen, aber als dieses Kind auf einmal da stand, das war ein Bruchteil von einer Sekunde oder ein, zwei Sekunden, dann hatte der Vater, der vor der Tür mitgewartet hat, das Kind auch hochgenommen und das war dann schon wieder für mich weg. Aber im Nachhinein habe ich gedacht, die Situation, die wäre komplett aus dem Ruder gelaufen, wenn der Vater jetzt nicht da gewesen wäre, weil ich hätte überhaupt nicht gewusst, was ich jetzt in der Situation mit dem Kind machen soll.
In manchen Schichten jagt ein Alarm den nächsten und die Jungs kommen dazwischen kaum zur Ruhe.
Ja, genau gegenüber.
Wenn nicht so viel los ist, checken sie die Fahrzeuge, haben Unterricht und machen Übungen. Und sie absolvieren ihren Schichtsport. Naja, und das Essen kocht sich natürlich auch nicht von alleine. Auch nach vielen Dienstjahren ist die Begeisterung für ihren Job noch immer riesengroß. Das habe ich in diversen Einsätzen erlebt. Zum Beispiel auch in diesem. Die Einsatzmeldung lautet: Rauchentwicklung durch einen Toaster. Während der Fahrt wird, je nach Einsatzlage, nicht nur die Schutzkleidung fest verschnürt, sondern auch noch der Atemschutz angelegt. Das scheint in diesem Fall aber nicht nötig zu sein. Obwohl es natürlich durchaus sein kann, dass auch eine Heizdecke oder ein kleiner Toaster amtliche Verwüstungen anrichtet. Bei sehr ungünstigen Bedingungen jedenfalls. Aber heute wohl nicht.
Was hat der?
Über Funk kommt die Information, dass es in einem Viertel mit dichter Bebauung einen Wohnwagenbrand gibt. Die Meldung geht allerdings an eine andere Wachabteilung raus. Wir sind ja schon unterwegs zu unserem Toaster.
Das wäre jetzt besser gewesen.
Das wäre jetzt was für uns gewesen.
Die Löscheinheit 41 wird dorthin beordert. Das sorgt bei den hochmotivierten Männern der Feuerwache 1 um mich herum doch irgendwie für lange Gesichter.
Aber wir in Uniform jetzt schon, oder was?
Der qualmende Toaster hat aber während unserer Anfahrt zu qualmen aufgehört. Ja, und jetzt? Zurück zur Wache oder?
Jetzt pass auf, jetzt fahren wir da.
Und genau so kommt es. Wir kriegen den Auftrag, diesen Einsatz abzubrechen und erfahren die neue Einsatzstelle. Werden wir vor den anderen am Ort des Geschehens eintreffen?
Das schaffen wir nicht. Sonntagnachmittags.
Der Wachabteilungsleiter Uwe nimmt Kontakt zu unseren Kollegen auf.
Karl Wald.
Was ist da los?
Da brennt ein Auto bzw. ein Wohnwagen. Und die rechts und links daneben stehen, fangen jetzt Räuber an zu brennen.
Mehrere Fahrzeuge brennen. Also werden jetzt die Atemschutzgeräte angelegt. Löschen mit Schaum? Ja oder nein?
Ja.
Was?
Ja, Geruchssäure.
Nur noch ein paar Minuten bis zum Einsatzort. Schon jetzt sehen wir eine dicke, dunkle Rauchsäule von dort aufsteigen.
Dann gehen wir mal an den Schaumittel, ne?
Da brennen Wohnwagen. Und ein Kleintransporter, der direkt daneben steht, hat auch schon Feuer gefangen.
Wir bräuchten Strahlrohr.
Ich sehe die lodernden Flammen. Ich höre das Bersten von Scheiben. Und ich denke, na, da ist doch bestimmt Sprit drin im Tank des Transporters, oder? Sofort kommen mir Fernsehbilder in den Sinn von Autos, die einigermaßen zügig explodieren, sobald sie irgendwo reinfahren oder mit Feuer in Kontakt kommen. Ich überlege, ob die im Fernsehen immer sensationsheischen schummeln oder ob uns hier tatsächlich gleich ein Tank um die Ohren fliegen kann. Aber mein Fels in der Brandung, Wachabteilungsleiter Uwe, bleibt ganz entspannt. Alles unter Kontrolle.
Drittes Rohr mit Schaum wird in Stellung gebracht. Zuzüglich zwei Wohnwagen in Vollbrand und ein Kleintransporter gefährdet.
Hier läuft alles wie am Schnürchen. Jeder Handgriff sitzt, das Team arbeitet extrem effizient und die Abläufe sind perfekt verzahnt. Dann kriegen die Jungs den Auftrag, in den Wracks nach Personen zu suchen.
Ihr habt geguckt, ob keiner mehr drin ist?
Ja, wir haben den Wohnwagen durchsucht, es war keiner mehr drin. Nur ein Bienenvolk ist da noch drin, wie man da sieht. Wir sind ziemlich aufgeregt. Aber sonst nur sehr vermüllt. Ja, den kannst du nicht mehr gebrauchen.
Deshalb heißen die ja Wohnwagen. Und es ist schon mal oft passiert, dass die Dinger abgebrannt sind und dann hast du noch einen drin liegen. Und deshalb hatten die jetzt die Aufgabe, genau zu gucken, auch auszuräumen, um zu sehen, ob da noch einer drin liegt. Weil das wäre eine böse Überraschung. Aber in dem Fall haben wir Glück gehabt.
Plötzlich fühlt sich der Einsatz ganz anders an. Ich hatte nur Material im Blick, aber dass vielleicht auch Leichen geborgen werden müssen. Boah, schon wieder Bilder in meinem Kopf. Was wäre denn, wenn da wirklich verkohlte Körper... Boah, nee, ich mach mir das nicht vorstellen. Und ich bin froh, dass es Leute gibt, die es irgendwie schaffen, diese Arbeit zu tun, ohne bekloppt zu werden. Oder biestig oder misanthropisch.
Die Temperaturen.
Wolfgang.
Das Gegenteil ist der Fall.
Wolfgang.
Wolfgang zum Beispiel ist immer gut drauf. Auch jetzt, bei den Aufräumarbeiten. Er musste ganz nah ran an den Brandherd, steht knietief im Schweiß, aber wuchtet heiter und konzentriert die Wrackteile aus dem Weg. Derweil muss Christian dafür sorgen, dass alle Gerätschaften wieder ordentlich verstaut werden.
Ich möchte meine Schaumpistole wieder haben.
Der Einsatz neigt sich dem Ende entgegen. Alles wird zusammengepackt.
Kann ich meine Schaumpistole jetzt wieder haben?
Ja, da liegt sie doch, die ist doch, hol sie doch.
Kumpelig ist der Umgang miteinander, witzig. Daneben aber auch ruhig und hin und wieder ein bisschen polterig. Aber immer zugewandt und fair. Es ist eine Mischung aus Sportmannschaft, Kollegen, besten Freunden und großen Brüdern. Seit ich mir die Arbeit auf der Feuerwache 1 in Bonn aus der Nähe angesehen habe, hat sich meine Sicht auf diese Arbeit komplett verändert. Besonders beeindruckt hat mich die Leistungsfähigkeit bei nächtlichen Einsätzen. Das ist so eine unglaubliche Anstrengung für den Körper und den Kopf. Und das schaffen die über Jahre und Jahrzehnte. Das geht nur, weil Feuerwehrleute physisch und psychisch besonders belastbar sind und weil sie eine eingeschworene Gemeinschaft sind. Mit ganz unterschiedlichen Typen, mit lauten und leisen, großen, kleinen, breiten und schmalen. Aber sie alle eint eine unglaubliche Einsatzbereitschaft. Sie eint die Fähigkeit, mit für mich unvorstellbaren Eindrücken klarzukommen. Und eine gegenseitige Verlässlichkeit, die ich noch nirgendwo sonst bisher so stark, so intensiv erlebt habe. Es sind tolle Leute, die einen faszinierenden Job machen, trotz aller Schwierigkeiten. Und ich durfte wenigstens für eine kurze Zeit dabei sein. Mittendrin sogar.
Da sitze ich. Du sitzt in der Mitte.
Hilfe!
Jetzt wird eng.
Ich habe hier meinen Traumberuf gefunden auf jeden Fall. Und ich würde nichts anderes in der Welt lieber machen, als Feuerwehrmann zu sein.
Insa Backe ist ganz begeistert von den Menschen, die sie da kennengelernt hat. Die 100 zu den Rettern vom Dienst.
Die Radio Wissen. 100.
Die Retter vom Dienst. Hannah Ender hat Kevin Briggs getroffen, den Suicide Cop von der Golden Gate Bridge. Oliver Ramme war für uns in Sierra Leone und Insa Backe war für uns in der Feuerwache 1 in Bonn. Danke dafür. Vielen Dank auch an Julia Roche online, Max Burbach und Uwe Bräunig in der Technik und vielen lieben Dank an Wolfgang Schiller für die Redaktion der Sendung. In der nächsten 100 geht es um Wurzeln, darum, wo wir herkommen und was das mit uns macht. Gleich Ab 8 macht Till Opitz hier eine Stunde Liebe in D-Radio Wissen. Da geht es um die Sexhauptstadt Berlin. Euch ein schönes Wochenende. Ich bin Paulus Müller und das war 100.
D-Radio Wissen 100.
Also es ist nicht so, dass wir das Gefühl haben, dass wir hier auf irgendetwas verzichten oder irgendein großes Opfer bringen. Überhaupt nicht.
Also ich finde toll, was die beiden da machen, Theresa und Dorian. Denn das hat mich auch so ein bisschen an meine eigene Afrika-Erfahrung erinnert. Dieses Leben in der Provinz, weit weg von allem. Das Leben ohne Zerstreuung, ein sehr reduziertes Leben. Das heißt also ein Leben ohne Theater, ohne Kino, ohne Pizzeria in der Nähe und so weiter. Die beiden sind ja für ein Jahr lang dort unten und vor allen Dingen habe ich das Gefühl, das finde ich auch so faszinierend an ihrer Tätigkeit, dass sie da etwas tun, eine Tätigkeit, die wirklich einen Sinn macht. Es bleibt wirklich was übrig von ihrer Arbeit. Das heißt, wenn die beiden mal alt sind und auf ihr Leben zurückblicken, dann werden die sicherlich auch ganz stark an dieses eine Jahr in Serabu sich erinnern. Das wird dann ein sehr wichtiges Jahr in ihrem Leben gewesen sein.
My job is to establish some hope for that day. And then after that day, I'm hoping someone else can help them out.
Als ich Kevin getroffen habe, das war genau 3 Tage nach dem Germanwings-Unglück, wo ein Pilot sich und 144 Passagiere in den Tod gerissen hat, in Selbstmordabsicht. Und ich habe mit Kevin auch darüber geredet. Und es gab eine Sache, über die er sich ganz doll aufgeregt hat. Und zwar haben die Medien, wenn sie über diesen Fall berichtet haben und über diesen Piloten berichtet haben, immer ein Foto benutzt, wo dieser Pilot vor der Golden Gate Bridge sitzt. Und das hat Kevin richtig wütend gemacht. Er hat gesagt, da gäbe es doch andere Fotos, die man hätte verwenden müssen. Und überhaupt, die Brücke ist bekannt für Selbstmörder und nicht, dass so ein Bild eben auch noch dazu verführt, dass Leute hierher kommen.
Manchmal entwickeln sich Situationen doch in eine andere Richtung, als man sich das vorstellt.
Was mich am allermeisten beeindruckt hat, war die wirklich richtig gute Stimmung, die es da gab. Die aber gepaart war mit einem Gefühl, was niemand benannt hat, die sind ja auch alle super bescheiden und was ich erst auch nicht so richtig beschreiben konnte, was dann aber sich Stück für Stück herauskristallisiert hat für mich, dieses Gefühl, dass sie ja auch sterben können im Einsatz, dass der Kollege, der neben einem ist, einem möglicherweise den Arsch retten muss oder man selber ihn irgendwo rauszerren muss. Das ist so anders als alles, was in Bürojobs oder auch hier bei uns im Radio oder sonst irgendwo spürbar ist. Ich kann das gar nicht beschreiben, aber das ist irre. Das hat mich echt beeindruckt.
D-Radio Wissen 100.